Im Jahr des 275. Jubiläums der Göttinger Universität befasst sich die Ringvorlesung mit der Geschichte der Georgia Augusta und wirft auch einen Blick in die Zukunft. Zum Abschluss sprach Stefan Treue vom Deutschen Primatenzentrum am 10. Juli über visuelle Aufmerksamkeit und wie sie unsere Wahrnehmung steuert.
Vielen Dank, lieber Herr Lühr. Herzlich willkommen zur Ringvorlesung. Sie haben gehört, es ist die letzte. Ich werde versuchen, es unterhaltsam zu gestalten, damit Sie sich nicht, dass es Ihnen nicht reut nachher, dass Sie gekommen sind. Nur eine kleine Bemerkung zu dem, was Herr Lühr über die außeruniversitären Institute und die Universität in Göttingen gesagt hat. Ich fühle mich eigentlich weder dem einen noch dem anderen ausschließlich zugehörig, sondern ich denke, der Göttingen Spirit ist ja genau, dass wir hier in Göttingen eine schöne Einheit aus der Universität und den außeruniversitären Einrichtungen bilden. Und insofern bin ich froh, sowohl in der biologischen Fakultät wie am Deutschen Primatenzentrum zu sein. Ich will Ihnen eine Tour durch die Forschung zur visuellen Wahrnehmung heute Abend anbieten. Und ich mache das als erstes Bild hier mit keinem naturwissenschaftlichen Bild, sondern ein Bild von René Magritte, 1933 gemalt. Ich glaube, ich muss gar nicht viel dazu sagen, wie gut das meiner Ansicht nach zum Thema des Vortrages passt, die visuelle Aufmerksamkeit als Architektin unserer Wahrnehmung. Was Magritte ja hier macht, ist genau dieses Wechselspiel zwischen der physikalischen Welt und der Aufgabe des Malers, also der Darstellung dieser physikalischen Welt für den Betrachter zu leisten. Und das hat sehr viel damit zu tun, was unser eigenes Gehirn auch zu leisten hat, uns nämlich mit Informationen über unsere Umwelt auszustatten. Und ich komme ganz am Ende dann nochmal zu einem anderen Bild Magrits zurück, was dann vielleicht einen ganz guten Schlusspunkt zu dem Vortrag von heute Abend liefert. Was ich machen möchte in den ersten paar Folien, ist Ihnen kurz klar zu machen, was denn eigentlich die Aufgabe eines Nervensystems wie unseres Gehirns ist. Das muss natürlich Informationen aus der Umwelt aufnehmen, denn nur wenn wir die Umwelt kennen, können wir uns überlegen, welche Handlungsoptionen will ich denn jetzt ausüben? Will ich mich auf etwas zubewegen, was vielleicht essbar ist? Will ich von etwas weg mich bewegen, was gefährlich für mich ist? Dazu brauche ich Informationen über die Umwelt, um dann die entsprechende Handlung planen und durchführen zu können. Und diese Informationen über die Umwelt, die liefern mir die Sensoren. Das kann das Auge sein, das kann das Ohr sein, das können Gerüche sein, also der Riechsinn, verschiedene Sinnessysteme, die uns zur Verfügung stehen und diese Umweltinformationen aufnehmen. Und das ist wichtig für die Betrachtungsweise heute Abend. Diese Information wird dann überführt in eine Repräsentation, also in ein internes Abbild unserer Umwelt. Und das ist das, was uns zur Verfügung steht. Mit diesem internen Abbild, mit dieser Repräsentation können wir arbeiten. Daran können wir unsere Handlungsoptionen aussuchen und uns dann entscheiden, was wir machen wollen. Ob wir dazu einen freien Willen haben oder nicht, werde ich heute Abend nicht diskutieren. Das lasse ich Ihnen allen. Aber ich hoffe, Sie sind alle aus freiem Willen hierher gekommen. Also wird es mir jetzt am Anfang darum gehen, Ihnen etwas darüber zu erzählen, was es denn heißt, Informationen aus der Umwelt über die Sensoren in unser Nervensystem in eine Repräsentation zu überführen und ob diese Repräsentation vielleicht noch etwas mehr ist als ein reines Abbild, also etwas mehr als das, was Magritte in dem Bild da eben gemacht hat, nämlich eine Punkt-für-Punkt-Übertragung der visuellen Umwelt auf die Leinwand des Malers. Wenn es unsere Aufgabe ist, Informationen über die Umwelt zu sammeln und eine Repräsentation zu bilden, dann ist es natürlich am besten, wenn diese Informationen möglichst vielfältig sind. Wenn wir also über leistungsfähige Sensoren verfügen, die uns möglichst präzise, genaue und schnelle Informationen über unsere Umwelt liefern. Das ist quasi der Hauptsatz des ersten Teils. Leistungsfähige Nervensysteme brauchen leistungsfähige Sensoren. Und auch wenn ich heute Abend über das visuelle System spreche, will ich als erstes Beispiel, einfach weil ich es so anschaulich finde, Ihnen ein Beispiel für hochleistungsfähige Nervensysteme oder Sinnessysteme aus dem Hörsystem, also aus dem auditorischen System, bieten. Ich habe dazu einen kleinen Filmclip mitgebracht. Sie sehen hier einen Rotfuchs im Yellowstone National Park in den USA, der natürlich das ganze Jahr über Nahrung finden muss. Im Winter ist das ein bisschen schwieriger, da liegt eine dichte Schneedecke und es muss ihm irgendwie gelingen, mithilfe seines Sinnessystems die entscheidende Information aus seiner Umwelt aufzunehmen, die es ihm erlaubt, zu überleben und Nahrung zu finden. Ich spiele jetzt einfach mal den Film ab. Da gibt es keinen Ton, aber ich hoffe, Sie werden das, worum es mir ankommt, gleich sehen. Und wenn Sie genau hinschauen, wenn der Rotfuchs wieder hochkommt, dann sehen Sie das Mittagessen in der Schnauze. Es ist ihm also gelungen, mit Hilfe seines Hörsystems durch die Schneedecke hinweg, durch die Schnecke hindurch, genau zu hören, wo diese Maus sich bewegt hat. Genau genug, dass es ihm gelungen ist, mit diesem Sprung die entscheidende Stelle zu treffen, denn die Maus sitzt natürlich nicht da und wartet darauf, dass der Rotfuchs kommt, sondern die wird, sobald sie irgendetwas bemerkt, sich schleunigst aus dem Staub machen. Der Fuchs hat also eine Chance, an der richtigen Stelle im Schnee unterzutauchen, und dazu hat er keinerlei visuelle Informationen. Er muss das alles mit seinem Hörsystem machen. Er muss die winzigen Geräusche, die die Maus erzeugt auf dem Boden, lokalisieren über seine beiden Ohren und dann einen entsprechenden Sprung schaffen. Das ist das einzige Beispiel aus dem auditorischen System für heute Abend, aber ich glaube, es schildert sehr eindrücklich, wie wichtig hochleistungsfähige Sinnessysteme sind. Wenn wir uns dem Ganzen jetzt für das visuelle System nähern und uns wegbewegen vom Rotfuchs hin zu uns selber, denn wir verfügen ja auch über ein ausgeprägtes visuelles System, dann können wir uns natürlich fragen, woran kann man erkennen, ob das System ausgeprägt ist? Wir werden ja nicht versuchen, jetzt hier im Schnee auf und ab zu springen, sondern wir können das quantitativ erfassen. Und ein typisches Maß für die Leistungsfähigkeit eines visuellen Systems ist seine Auflösung. Das ist nämlich genau das, was Ihnen der Verkäufer oder die Verkäuferin verkauft. Wenn Sie in ein Fotogeschäft gehen und eine moderne Digitalkamera kaufen, dann ist das das Herzstück der Digitalkamera, nämlich ein Bildchip. Und was der Verkäufer machen wird, ist, er wird Ihnen von Megapixeln erzählen. Er wird Ihnen erzählen, wie viele Millionen Bildpunkte auf diesem Chip untergebracht sind. Denn je mehr von diesen Punkten sind, desto feiner aufgelöst ist das Bild, das Ihnen die Kamera liefern kann. Und diejenigen von Ihnen, die sich mit Fotoapparaten auskennen, Sie wissen, das bewegt sich heutzutage irgendwo zwischen 4 bis 10 Megapixeln, also 4 bis 10 Millionen Bildpunkten, die auf so einem Chip untergebracht werden. Wenn wir das als ein Qualitätsmaß für ein technisches System, was ja auch Sehen in einem gewissen Sinne ermöglicht, betrachten, dann können wir uns natürlich fragen, wie vergleicht sich das denn mit dem menschlichen visuellen System? Die naheliegende Analogie ist das Bild hier auf der rechten Seite. Das ist eine Aufsicht auf eine menschliche Netzhaut. Und alle die bunten Punkte, nicht nur die hellen, sondern auch die dunklen, die Sie hier sehen, sind Fotorezeptoren, also die kleinsten Einheiten der Sinneswahrnehmung im visuellen System. Die Einheiten, die in der Netzhaut dafür sorgen, dass, wenn Licht auf die Netzhaut fällt, hier elektrische Impulse generiert werden und ein Signal ans Gehirn gesendet wird. Und die Ähnlichkeit ist natürlich schon einleuchtend. Hier sind auch ganz viele davon nebeneinander angeordnet und die liefern die entscheidende Information an das Gehirn. Und wenn wir das Ganze jetzt quantitativ vergleichen, ich habe gesagt, hier sind es so 4 bis 10 Millionen Bildpunkte, dann stehen wir da nicht schlecht da. Wir haben etwa 120 Millionen solcher Fotorezeptoren in jedem unserer beiden Augen. Also wenn Sie in den Fotoladen gehen und sagen, ich habe 120 Megapixel, dann macht das schon ganz schön was her und zeigt umgekehrt auch, wie ausgeprägt es der Evolution gelungen ist, ein so hochentwickeltes System zu schaffen. Denn das muss funktionieren über ein Leben lang. Sie können die Kamera nicht einfach wechseln. Das muss unter ganz verschiedenen Bedingungen funktionieren. Und trotzdem hat es diese enorme Auflösung. Also ein Beispiel dafür, wie hochentwickelt unser visuelles System ist. Das ist aber nicht der einzige Maß der Qualität. Wenn Sie an das alte Fotografieren denken, als es noch Film gab, den man in die Kameras einlegen musste, dann werden Sie sich daran erinnern, wenn Sie die Kamera jetzt zu so einer Gelegenheit wie heute mitgenommen haben, dann hätten Sie einen empfindlichen Film eingelegt, weil es relativ dunkel ist. Wenn Sie draußen bei Sonnenschein Fotos machen wollten, dann hätten Sie einen unempfindlicheren Film eingelegt, der dafür in der Qualität ein bisschen besser ist. Weil die Kamera nicht in der Lage ist, mit einem einzigen Film die ganze Dynamik, die ganze Helligkeitsbreite, der wir uns in der Umwelt ausgesetzt fühlen, abzudecken. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ein visuelles System leisten muss. Es muss empfindlich sein in Dunkelheit, aber nicht so überempfindlich, dass es geblendet ist in der Helligkeit. Das kriegen unterschiedliche Lebewesen unterschiedlich hin. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel für ein Lebewesen, was sich ganz auf die hohe Empfindlichkeit ausgerichtet hat. Dieser Mausmarke hier aus Madagaskar ist ein nachtaktives Tier und Sie sehen schon an der Größe der Augen relativ zum Körper, dass er darauf optimiert ist, möglichst viel Licht zu sammeln. Die großen Augen dienen dazu, das wenige Licht, was da ist, zusammenzuführen, so wie ein Trichter vielleicht einen Schall sammeln kann, machen das die Augen. Und wie extrem das ist bei diesem Tier, kann man hier gar nicht so gut sehen, aber wenn Sie ein Präparat eines solchen Mausmarkes daneben sehen, dann sehen Sie, das Auge im Vergleich zum Gehirn. Und dann sehen Sie, in was dieses Tier investiert hat, nämlich in die Größe des Auges, nicht in die Größe des Gehirns. Ein Auge eines Mausmarkes ist größer als das ganze Gehirn. Wenn wir das als Menschen versuchen würden, dann müssten wir mit solchen Augen rumlaufen. Wir sind aber keine nachtaktiven Lebewesen, sondern in der Lage, sowohl in der Dämmerung wie im hellen Licht arbeiten zu können. Das heißt, wir haben zwar nicht die größte Empfindlichkeit, die der Mausmaki hat, aber was wir haben, ist einen enorm großen dynamischen Bereich. Das heißt, die Fähigkeit, unter ganz unterschiedlichen Lichtbedingungen zu überleben und uns zu orientieren. Hier wäre ein Foto aus einer Dämmerungssituation mit einer Straßenlaterne und ein bisschen künstlicher Beleuchtung. Und hier sozusagen das andere Extrem, eine sonnenbestrahlte Schneefläche, so wie eben bei dem Rotfuchs im Yellowstone National Park. Und das, was ein Sinnessystem wie das visuelle leisten muss, es muss diese beiden Situationen beide handhaben können. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein paar Sekunden Zeit, sich zu überlegen, ist denn da überhaupt ein großer Unterschied zwischen den beiden Situationen? Wie viel heller ist es denn überhaupt, wenn Sie mit einem physikalischen Messgerät die Helligkeit hier auf dieser Schneefläche messen und dann mit demselben Messgerät die Helligkeit in der Straßenszene messen? 10-mal, 100-mal, 1000-mal, haben Sie ein Gefühl dafür, wie unterschiedlich die Helligkeit ist? Größenordnungsmäßig ist das etwa 1 Million bis 10 Millionenfach heller in der schneebedeckten Fläche als hier links in der Dämmerung, wenn Sie zum Beispiel im Mondschein spazieren gehen. Und unser visuelles System muss in der Lage sein, diesen gewaltigen Bereich, also eine 10-Millionenfachung der Helligkeit, trotzdem noch handhaben zu können. Da gibt es viele Tricks, die wir haben. Wir können unsere Pupille verengen, wir können Sonnenbrillen aufsetzen und vieles, was im Nervensystem passiert. Aber es ist eine enorme Herausforderung, die das System leisten muss. Das alles scheint auf ein Ziel ausgerichtet zu sein. Wir brauchen dieses hochleistungsfähige Sinnessystem, um uns möglichst gute Informationen über die Umwelt zu liefern. Ich habe das mal hier in einer Hypothese formuliert. Das visuelle System dient dazu, dem Organismus ein möglichst korrektes und vollständiges Bild der Umwelt zu liefern. Das ist so offensichtlich, das ist eigentlich schon trivial. Und wenn ein Redner einen trivialen Satz auf die Leinwand wirft, dann müssen Sie mal vorsichtig sein, denn dann wird er ihn wahrscheinlich gleich zerlegen. Und das will ich jetzt auch machen und ein bisschen Zweifel daran erwecken, ob das denn wirklich die korrekte Formulierung des Ziels eines Nervensystems oder eines Sinnessystems sein kann. Und dazu will ich Ihr Augenmerk auf die beiden Begriffe korrekt und vollständig lenken. So sehr das naheliegend zu sein scheint, fragen wir uns doch erstmal, ist unsere Wahrnehmung überhaupt vollständig? Manch einer von Ihnen hat diesen kleinen Filmclip vielleicht schon gesehen, den ich Ihnen gleich zeigen will. Es ist ein geniales Experiment von amerikanischen Kollegen, die versucht haben, herauszufinden, ob unsere Sehen denn überhaupt vollständig ist. Wie machen Sie das? Ich kann Sie anschauen und kann mich fragen, sehe ich denn, was sonst noch im Raum ist? Natürlich sehe ich alles. Ich habe keine weißen Flecken in meiner visuellen Wahrnehmung, also ist mein Bild vollständig. Wenn ich aber als Wissenschaftler jemand fragen will, ob er alles wahrnimmt, dann geht das immer nur, indem der Proband zum Beispiel gefragt wird, sehen Sie mich? Na, dann schaut der Proband hin und sagt, ja, ich sehe Sie. Dann weiß ich natürlich nicht, ob er mich auch gesehen hat, bevor ich ihn das gefragt habe. Also geht es darum, ein Experiment zu entwickeln, in dem man feststellt, ob jemand etwas sieht, auf das er gar nicht achtet. So, das war jetzt genug Vorrede. Ich spiele einfach mal diesen Film ab. Ich muss hier mal meinen Laserpointer auffrischen. So, was Sie sehen, ist eine Vogelperspektive eines durchgeführten wissenschaftlichen Versuchs. Das hier links ist der Versuchsleiter. Der mittlere Herr in der Mitte ist eine sogenannte naive Versuchsperson. Der weiß also nicht, worum es geht. Er wird auf einem College einer amerikanischen Universität angesprochen und nach dem Weg gefragt von der Person links. Deswegen hat er eine Karte in der Hand, lässt sich den Weg erklären. Und jetzt geht es darum, in der visuellen Umwelt der Person in der Mitte eine Veränderung herbeizuführen und zu schauen, ob die Versuchsperson diese Veränderung bemerkt. Wenn die Versuchsperson eine vollständige Wahrnehmung hat, sollte eine entsprechend große Änderung kein Problem sein. Also, die beiden unterhalten sich. Viel visuelle Information wird von dem Hochleistungssystem aufgenommen und dann wird eine kleine, wie soll ich sagen, Störung in das System eingebaut und der Herr rechts hat überhaupt nichts gemerkt. Er spricht weiter mit der Person, als wäre nichts gewesen. Jetzt kann ich alle diejenigen von Ihnen, bei denen die Haare schon ergraut sind, beruhigen. Das hat nichts mit Alter zu tun. Sie können das ganz genauso mit jungen Studenten machen. Der Versuch funktioniert fast immer. Der entscheidende Punkt bei diesem Versuch ist, diese Person, um die es geht, die muss der Versuchsperson egal sein. Also wenn sie ein Fremder auf der Straße anspricht und einen Euro von ihnen will oder den Weg will, dann ist das für sie keine wichtige Interaktion. Die Information des Erkennens dieser Person Person ist nicht wichtig. Und dann passiert genau das, was Sie eben gesehen haben. Sie nehmen überhaupt nicht wahr, wer das ist und merken auch gar nicht, wenn die Person sich ändert. Also mit der Vollständigkeit der Wahrnehmung ist es nicht so weit her. Aber korrekt, korrekt wird sie doch sein. Wir sehen alle, dass wir in einem Raum sitzen und nicht, dass der blaue Himmel über uns ist. Also eine korrekte Wahrnehmung sollte schon existieren. Auch da will ich ein bisschen Zweifel bei Ihnen wecken und mit einem ganz einfachen Beispiel. Es geht kaum noch einfacher im visuellen System, als alle Farbe rauszunehmen, ein flaches Bild auf eine Leinwand zu werfen und Sie über die Helligkeiten dieses Bildes zu befragen. Und dann sehen Sie hier einen Zylinder, der auf einem Schachbrett steht. Sie sehen helle und dunkle Felder, wie sich das für ein Schachbrett gehört. Und vielleicht auch noch so ein bisschen hier so einen Schatten, der von diesem Zylinder auf das Schachbrett geworfen wird. Aber das Schachbrett selber ist ein völlig normales Schachbrett. Das heißt, Ihr visuelles System ist in der Lage, helle und dunkle Flächen zu unterscheiden. Das ist eine ganz einfache Aufgabe. Jede Fotozelle kann das machen. Sie können das nachmessen in diesem Bild. Und es sieht alles ganz normal aus. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme dieses graue Feld hier und bewege das mal sozusagen als Probe in diesem Bild hin und her. Und dann sehen Sie natürlich, dass der dunkle Kreis auf dem hellen Quadrat sich schön abhebt und dass der dunkle Kreis auf dem dunklen Quadrat sich kaum noch abhebt, weil es fast keinen Helligkeitsunterschied mehr gibt. Und jetzt kann ich mit dieser Probe hier auf dem Schachbrett ein bisschen hin und her fahren und schauen, wie denn die anderen Schachbrettfelder zu dieser dunklen Probe im Vergleich sich darstellen. Das sieht man wieder gut. Das ist etwas seltsam. Wir haben eine dunkle Probe genommen, wir haben die dunkle Probe auf ein helles Quadrat gelegt und auf einmal scheint die Helligkeit dieses Kreises der Helligkeit des hellen Feldes zu entsprechen. Das ist jetzt kein Trick, den ich hier am Computer gemacht habe, sondern was ich Ihnen gerade versucht habe zu zeigen, ist, dass die Helligkeit dieses Quadrates hier genau dieselbe ist wie dieses Quadrates hier. Denn eben sah der Fleck hier genauso unscheinbar aus, wie er da jetzt unscheinbar ist. Die meisten von Ihnen werden mir das schlichtweg nicht glauben. Sie müssen es mir glauben. Wir können das gerne nachher noch mal im Detail durchbesprechen, in der Fragesession vielleicht nachher. Sie können gerne noch mal kommen. Wir können es das genau angucken. Sie können es auch hier auf dem Computer anschauen. Was da passiert ist, dass Ihr visuelles System meint, schlauer zu sein als Sie und Ihnen die Wirklichkeit präsentiert. Und die Wirklichkeit sieht eben so aus, dass wenn etwas im Schatten genauso viel Licht zu Ihrem Auge wirft wie etwas in der Helligkeit, dann muss es sich um ein helleres Objekt handeln. Denn es muss ja mehr von dem Licht reflektieren, sonst würde es ja im Schatten auch dunkler sein. Das ist eine ganz komprimierte Erklärung dafür, was hier passiert. Der entscheidende Punkt ist, Sie sind nicht in der Lage, korrekt wahrzunehmen, wie die Helligkeiten wirklich aussehen. Sondern was Sie da machen, ist, Sie konstruieren eine Wahrnehmung, sie konstruieren eine interne Repräsentation, in der es gar nicht um Bildhelligkeiten geht, sondern um die Objekteigenschaften, also Reflexionseigenschaften. Wie gut reflektiert eine Oberfläche Licht? Wenn sie viel Licht reflektiert, dann nehmen wir sie als hell wahr. Wenn sie wenig Licht reflektiert, nehmen wir sie als dunkel wahr. Das hat mit der letztendlich reflektierten Menge nur indirekt zu tun, denn das kommt von den Beleuchtungsverhältnissen und die können sich ja ändern. Und wir wollen nicht, bloß weil wir das Licht ein- und ausstellen, plötzlich glauben, dass aus einer grauen Säule eine weiße Säule geworden ist, bloß weil die Helligkeitsverhältnisse im Raum sich geändert haben. Der entscheidende Punkt, den ich mit diesen beiden Folien Ihnen nahebringen wollte, ist, dass es offensichtlich also nicht darum geht, trotz unseres hochentwickelten visuellen Systems alles vollständig und korrekt wahrzunehmen. Vielmehr geht es darum, uns überlebensrelevante Daten zu liefern. Denn das ist letztendlich der Ansatz der Evolution. Es ist ja völlig in Ordnung, wenn Sie etwas nicht wahrnehmen, wenn es für Sie nicht wichtig ist. Aber wenn etwas für uns wichtig ist, dann sollten wir es natürlich auch verarbeiten und dann sollten wir es vielleicht sogar besser verarbeiten, als es in dem Rauschen der vielen Objekte in unserer Umwelt sich sonst darstellen würde. Also müssen wir die Hypothese, mit der ich eingestiegen bin, etwas revidieren und sagen, dass es um überlebensrelevanten Daten geht und keineswegs um ein vollständiges oder korrektes Bild unserer Umwelt. Wenn das unsere Aufgabe ist, überlebensrelevante Daten zu sammeln, dann haben wir den ersten Schritt dafür schon mal geleistet, indem wir hervorragende Sinnessysteme haben, die uns hervorragend viel Information liefern. Aber dieses Sinnessystem konfrontiert uns mit einem anderen Problem. Und ich nenne das mal ein Luxusproblem. Warum ist das ein Luxusproblem? Dieses Sinnessystem liefert uns viel zu viel Informationen. Ich habe das mal hier in dieser mittelalterlichen Marktszene dargestellt. Sie merken das quasi physisch, dass hier zu viel Information in dem Bild da ist. Sie müssen hin und her gucken, wenn Sie irgendetwas entdecken wollen. Und je mehr Zeit Sie verbringen, dieses Bild anzuschauen, desto mehr Details sehen Sie. Aber Sie können nicht diese gesamte Information auf einmal verarbeiten. Und so geht es uns ständig, dass diese hochleistungsfähigen Sinnessysteme uns mehr Informationen liefern, als wir verarbeiten können. Und dafür, und jetzt wechsle ich so ein bisschen Richtung Physiologie, hat sich das Nervensystem eine ganze Reihe von Lösungsansätzen ausgedacht. Ich fasse die hier mal unter Datenkompression und funktionelle Spezialisierung zusammen. Lassen Sie mich erläutern, was Datenkompression an einem Beispiel bedeuten kann. Hier ist eine ganz vereinfachte Strichzeichnung einer Seitenansicht eines menschlichen Gehirns. Also die Großhirnrinde sehen Sie hier auf der linken Seite. Sie sehen hier das Auge. Sie sehen hier den Strahlengang im Auge, dass irgendein Reiz, der vor dem Betrachter ist, auf die Netzhaut geworfen wird. Und diese Information von der Netzhaut wird jetzt über Nervenfaserbündel in Ihren Hinterhauptlappen transportiert, also da hinten hin. Und da werden diese Informationen verarbeitet. Alles kein Problem. Wir haben hier 120 Millionen Photorezeptoren und diese 120 Millionen Photorezeptoren, die müssen wir jetzt eigentlich nur verdrahten mit den entsprechenden Zellen hier hinten im Hinterhauptlappen. Da haben wir nur ein Problem. Wenn Sie 120 Millionen Kabel legen wollen, vom Auge bis nach da hinten, dann brauchen Sie einen optischen Nerv, der ist ungefähr so dick. So viel Platz haben wir nicht. Das heißt, was passiert ist, wir haben ein Nervenfaserbündel, das nur etwa 1 Million Fasern enthält. Sie müssen also komprimieren. Sie bekommen Signale von 120 Millionen Photorezeptoren und Sie müssen das komprimieren und durch ein Kabel schicken, in dem nur 1 Million Fasern zur Verfügung stehen. Und da passiert eine Menge Datenkompression. Unsere Netzhaut ist ein viel intelligenteres System, als wir glauben. Das ist in der Lage, diese Informationen intelligent zu komprimieren, genauso wie das Ihr MP3-Player vielleicht macht, also die Dinge zu entfernen, die relativ unwichtig sind und die Dinge zu bewahren, die wichtig sind und auf diese Weise ziemlich verlustfrei die Information in den Cortex zu transportieren. Wir machen die Kompression auch noch auf eine andere Weise, die Ihnen vielleicht auch nicht so klar ist, obwohl sie Ihnen ständig vor Augen ist. Und das hängt damit zusammen, dass unser visuelles Feld, also der Bereich, den wir sehen, ganz unterschiedlich leistungsfähig ist. Wenn Sie hier in die Mitte der Leinwand schauen und ich Ihnen da ein paar kleine Buchstaben zeige, je nachdem, wie weit weg Sie sitzen, können Sie die vielleicht gerade noch lesen oder ganz gut lesen. Und das ist ja der typische Test, den Sie beim Augenarzt machen, ob Sie solche Buchstaben sehen. Das ist normalerweise eine Tafel, auf der alle Buchstaben gleich groß sind oder systematisch in der Größe variieren. Was Sie hier sehen, ist eine Skalierung der Buchstaben entsprechend Ihrer visuellen Sehfähigkeit. Wenn Sie also hier in die Mitte dieses Musters schauen, dann sind diese Buchstaben jeweils ungefähr gleich gut lesbar für Sie. Weil je weiter Sie wegstehen von Ihrer Blickrichtung, desto schwieriger wird es, Buchstaben zu lesen, desto größer müssen diese Buchstaben sein. Probieren Sie es morgen früh beim Lesen der Zeitung, ob Sie in der Lage sind, die Schlagzeile zu lesen, wenn Sie nur 3 Zentimeter unterhalb der Schlagzeile auf das Blatt schauen. Dann hat Ihre Auflösung schon so stark abgenommen, dass Sie die Schlagzeile schon gar nicht mehr lesen können. Also eine Komprimierung in dem Sinne, dass die Blickrichtung, die wir haben, eine besonders hohe Auflösung hat und alles in der Peripherie wird nur so skizzenhaft repräsentiert und gar nicht mehr in dem Detail. Das ist aber nicht schlimm, weil Sie können ja jederzeit hingucken, wenn Sie es genauer wissen wollen. Zum Thema Spezialisierung auch nur ein paar Stichpunkte. Wie muss ich mir das vorstellen? Das visuelle System hat sich sozusagen die Aufgabe geteilt. Divide et impera, teile und herrsche, kann man hier im visuellen System auch anwenden. Ich habe Ihnen eben gesagt, die Informationen der Augen kommen im Hinterhauptlappen an und werden dann über eine Serie von Arealen in der Großhirnrinde weiterverarbeitet. Das sind 2 sogenannte Bahnen hier, die schematisch hier auf die Großhirnrinde aufgetragen werden. Und in diesen Bahnen liegen viele visuelle Areale, die jeweils auf bestimmte Aufgaben des visuellen Systems spezialisiert sind und auf diese Weise durch Aufgabenteilung die anspruchsvolle Aufgabe etwas einfacher wird. Wie muss man sich das vorstellen? Diese Spezialisierung heißt zum Beispiel, dass es Areale gibt, die besonders gut darin sind, Bewegungsinformationen wahrzunehmen. Wenn ich also mit meiner Hand hier winke, dann gibt es ein Areal, das nennt sich MT, in Ihrer Großhirnrinde, das ganz besonders stark auf diese Bewegung reagiert, während meine Hand, die ich hier ruhig halte, in diesem Areal kaum verarbeitet wird. Dafür gibt es andere Areale, die die Form der Hand oder jede andere Form besonders präzise verarbeiten, sich aber für die Frage der Bewegung zum Beispiel kaum interessieren. Sie können das mit sogenannten bildgebenden Verfahren durchaus sichtbar machen. Viele von Ihnen werden das in Zeitschriften oder Büchern schon mal gesehen haben, wie solche Bilder aussehen. Das ist eine schematisch dargestellte Großhirnrinde eines Menschen. Hier hinten ist wieder der Hinterhauptslappen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet hier. Und was Sie hier als gelb-rötlich eingefärbte Areale sehen der Großhirnrinde, das sind Bereiche, die aktiv werden, wenn dieser Proband sich Bewegung anschaut. Wenn also auf einem Computerbildschirm zum Beispiel bewegte Muster erscheinen, dann werden genau diese Areale in der Großhirnrinde aktiv. Und die technische Methode der Bildgebung heißt eben, dass Aktivität sich hier als ein Farbmuster widerspiegelt. Man kann da näher rangehen, hier sehen Sie das in dem unteren Teil, und kann dann identifizieren, ich hatte eben den Begriff MT genannt, das steht für mediotemporales Areal, mediosuperiotemporales Areal, also verschiedene Bereiche der Großhirnrinde, die auf diese Verarbeitung jeweils spezialisiert sind. Das können Sie mit Farbe, mit Form, mit Orientierung, mit vielen Dimensionen der visuellen Wahrnehmung machen und Sie werden jeweils andere Areale finden, die darauf spezialisiert sind. Nur um Ihnen ein Gefühl zum Stand des Wissens zu geben in diesem Bereich, wenn Sie diese Areale dann alle kartieren und mit anatomischen Verfahren ihre Verbindung feststellen, welche Areale haben also Nervenverbindungen, dann sieht das nachher ungefähr so aus. Das ist quasi eine U-Bahn-Karte unserer visuellen Großhirnrinde. Hier unten ist dieser Bereich, den ich eben als Hinterhauptslappen betrachtet oder genannt habe. Und hier sehen Sie Nervenbündel, die jetzt in diese ganzen anderen Areale hin projizieren und in denen Information verarbeitet wird. Die Größe zeigt Ihnen jeweils die anatomische Größe an, die Dicke dieses Pfades hier, wie viele Nervenverbindungen da bestehen. Und Sie sehen hier ein sehr organisiertes System der Informationsverarbeitung. Hätten wir das nicht, wären wir gar nicht in der Lage, die Fülle von Informationen, die uns unsere Augen liefern, auch wirklich in eine Repräsentation zu verarbeiten. Das heißt, um das auf andere Weise auszudrücken, das, was Sie da eben gesehen haben, diese mittelalterliche Szene, wird je nachdem, wie die lokalen Eigenschaften aussehen, von spezialisierten Nervenzellen erfasst. Also der rote Hut hier wird in einem Areal verarbeitet, das sich auf Farbe spezialisiert. Wenn das hier eine wirkliche belebte Szene wären und die Personen würden hier tanzen, dann wäre die Tanzbewegung wiederum in einem anderen Areal. Die Dinge, die in der größeren Entfernung sind, werden etwas anders verarbeitet, als dass die näher dran sind. Dinge, die vertikal orientiert sind, werden wieder von anderen Nervenzellen erfasst, als solche, die eher horizontal oder schräg orientiert sind. Und auf diese Weise ist das System in der Lage, sich die Aufgabe aufzuteilen und sich auf die ganzen einzelnen Elemente zu konzentrieren. Viele von den Erkenntnissen, die ich Ihnen jetzt dargestellt habe, stammen gar nicht vom Menschen, sondern die stammen von unserem nächsten Verwandten, den sogenannten nicht-humanen Primaten oder salopper ausgedrückt den Affen. Sie sehen hier eine schematische Seitenansicht eines Rhesusaffengehirns. Die Ähnlichkeit zum menschlichen Gehirn sollte ziemlich offensichtlich sein. Es gibt zwar weniger Furchen, aber insgesamt ist die Struktur sehr ähnlich. Und genau wie bei uns wird im Hinterhauptslappen des Rhesusaffen auch visuelle Information verarbeitet. Und das, was Sie hier als bunt eingezeichnete Bereiche sehen, das sind alles Teile der Großhirnrinde, deren ausschließliche Aufgabe die Verarbeitung visueller Informationen ist. Und spätestens jetzt sollten Sie sich überlegen, das kann doch nicht stimmen. Ich habe 5 verschiedene Sinne. Ich habe ein motorisches System, ich habe Erinnerung, ich habe abstrakte Denkfähigkeit, ich kann komplizierte Planungen durchführen. Wenn so viel meiner Großhirnrinde nur einem einzigen Sinn zugesprochen wird, wo findet denn der Rest statt? Der Rest findet in diesen weißen Arealen statt. Die sind nur hier weiß eingemalt, weil sie nicht visuell sind. Aber was Ihnen das zeigt, ist, dass das visuelle System für die Affen und für uns eine enorme Bedeutung hat. Beim Rhesusaffen ist etwa die Hälfte der Großhirnrinde dafür da, visuelle Informationen zu verarbeiten. Bei uns ist es nicht mehr ganz so viel, aber etwa ein Drittel unserer Großhirnrinde ist mit diesem einzigen Sinn beschäftigt und die anderen 2 Drittel der Großhirnrinde müssen sich sämtliche anderen Aufgaben teilen. Das zeigt Ihnen zum einen, wie wichtig visuelle Informationsverarbeitung für uns als Organismen ist, aber es zeigt Ihnen auch, wie anspruchsvoll diese Aufgabe ist, sonst würde nicht so viel Gehirnkapazität für diese Aufgabe ausgerichtet sein. Obwohl wir so viel Gehirnkapazität für das visuelle System verwenden, reicht es trotzdem nicht, alle Informationen zu verarbeiten. Trotz der Kompression, trotz der Spezialisierung, die ich Ihnen eben angedeutet habe, fehlt noch ein entscheidender Punkt. Und den kennen Sie eigentlich zumindest als Begriff schon aus dem Titel des Vortrags. Das ist nämlich der dritte Ansatz, mit dem das visuelle System versucht, dieser Datenflut Herr zu werden, die da auf uns einströmt. Und das ist die sogenannte selektive Aufmerksamkeit oder manchmal auch nur als Aufmerksamkeit betrachtet. Hier ist vielleicht der erste Bogen zu der Jubiläumsveranstaltung, die wir ja eigentlich mit der Ringvorlesung feiern. Denn dass es Aufmerksamkeit gibt, ist natürlich keine Erkenntnis moderner neurowissenschaftlicher Forschung. Das ist lange bekannt, das kann man durch Eigenwahrnehmung schon feststellen. Jeder Lehrer, der zu seinem Schüler sagt, pass auf, nutzt natürlich unser intuitives Wissen, dass wir so etwas wie ein Aufmerksamkeitssystem haben. Und insofern will ich das nur mit einem quasi historischen Zitat hier unterstreichen. Dieses Zitat stammt von William James, einem der großen amerikanischen Psychologen, der 1890 geschrieben hat, jeder weiß, was Aufmerksamkeit ist. Es ist die Besitzergreifung des Geistes in klarer und lebendiger Form durch eine von vielen scheinbar gleichzeitig möglichen Objekten oder Gedankengängen. Fokussierung, Konzentration des Bewusstseins sind seine Essenz. Aufmerksamkeit impliziert die Abwendung von einigen Dingen, um mit anderen effektiver umgehen zu können. Das ist eine sehr poetische Beschreibung eines wissenschaftlichen Phänomens, nämlich des Phänomens, dass die Information, die wir aufnehmen, von uns keineswegs gleich behandelt wird. Wir machen große Unterschiede darüber, welche Information weiterverarbeitet werden soll, weil sie uns wichtig erscheint, und welche Information von uns von geringer Bedeutung ist, also nicht mit Aufmerksamkeit belegt wird. Und das führt eben dazu, dass bestimmte Dinge, auf die unsere Aufmerksamkeit gerichtet werden, besser, schneller, präziser verarbeitet werden als diejenigen, auf die unsere Aufmerksamkeit nicht gerichtet ist. Und das ist, ohne dass es eine wirkliche mechanistische Erklärung ist, natürlich der Hintergedanke bei dem Versuch eben auf dem amerikanischen Campus. Wenn Sie also auf der Straße einem Fremden gegenübertreten, von dem Sie wissen, in 20 Sekunden ist er wieder weg, ich werde ihn nie wiedersehen, warum soll ich mir die Mühe machen, all diese Informationen über die genaue Form seiner Nase und wie groß die Augenbrauen sind und welche Augenfarbe hat, warum soll ich mir das alles merken? Es ist ja nicht wichtig für mich, da brauche ich keine Aufmerksamkeit drauf zu legen. Und wir treiben das so weit, dass wenn die Person quasi vor ihrer Nase sich verändert, dann merken sie das gar nicht, weil sie die Information nie ursprünglich verarbeitet haben. Das hat William James 1890 erkannt und vor allem nach diesen Versuchen, die ich Ihnen mit dem kleinen Filmclip gezeigt habe, ist das auch ziemlich in die populäre Wissenschaft oder in die populäre Verwendung eingegangen. Insofern will ich Ihnen noch einen kleinen Filmclip zeigen. Ich sage Ihnen gleich, das darf man in Niedersachsen. Sie werden gleich wissen, warum ich sage, das darf man in Niedersachsen, auch wenn es sozusagen Schleichwerbung ist. Aber es ist, finde ich, ein schönes Beispiel, wie so eine wissenschaftliche Erkenntnis über die Bedeutung und die Filterungsfähigkeit von Aufmerksamkeit in die Werbung Einzug genommen hat. Ich spiele Ihnen das einfach mal vor. Also ich hoffe, Sie verzeihen mir die Schleichwerbung für Volkswagen, aber der Hintergedanke war natürlich nicht, Sie zum Kauf eines Autos zu animieren, sondern Ihnen zu zeigen, wie natürlich in der Werbung es genau darum geht, Ihre Aufmerksamkeit zu steuern und diesen Filterungsmechanismus so hinzubekommen, dass die Information, die Sie aufnehmen, genau die ist, die Ihnen die Firma jeweils vermitteln will, also hier die Begeisterung für das neue Passat-Modell. Und Ihnen bei dieser Gelegenheit auch gleich noch zu dokumentieren, dass alles andere, was also nicht zu diesem Fokus der Aufmerksamkeit gehört, Ihnen möglicherweise entgeht. Ganz egal, wie ungewöhnlich das ist, denn eine Frau mit einem Leoparden auf dem Bürgerstein ist sicherlich ungewöhnlicher als ein Auto, das die Straße hinunterfährt. Und trotzdem denke ich, dass viele von Ihnen das nicht gemerkt haben, dass da eben jemand am Straßenrand mit einem Raubtier unterwegs war. Alle diese Beispiele dienen eigentlich nur dazu, Ihnen zu verdeutlichen, dass solche Aufmerksamkeitsprozesse von enormer Bedeutung sind in unserem Alltag. Sie sind unsere Möglichkeit, trotz unseres leistungsfähigen Systems uns in unserer Umwelt orientieren zu können, zurechtzukommen, eine Struktur zu finden für diese Flut von Informationen, die auf uns einströmt. Und entsprechend sollte es keine Überraschung sein, dass wenn diese Systeme nicht mehr funktionieren, wenn es zu Defiziten bei diesen Systemen kommt, dass das natürlich erhebliche Konsequenzen für unseren Alltag hat. Ich will Ihnen das hier nur stichpunktweise aufführen. Viele von den Begriffen sind Ihnen bekannt. Ein großes Problem sind Aufmerksamkeitsdefizite. Es wird viel geredet heutzutage über das Aufmerksamkeitssyndrom, Hyperaktivitätssyndrom, viel auch bekannt als das Zappel-Philipp-Syndrom, also die Fähigkeit oder die Unfähigkeit von Kindern, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, also genau das zu leisten, was notwendig ist, um zu filtern aus der Fülle von Informationen, die auf uns einströmen. Und wenn uns das nicht mehr gelingt, wenn wir diese Filterfunktion nicht haben oder nicht richtig einsetzen können, dann ist eine Orientierung im Alltag und eine sinnvolle Informationsaufnahme, was ja gerade für Kinder in einer Lernphase sehr wichtig ist, enorm erschwert. Viele neurodegenerative Erkrankungen betreffen auch das Aufmerksamkeitssystem. Weil das Aufmerksamkeitssystem praktisch überall in unserem Gehirn zu finden ist, wird es auch in ganz vielen dieser Erkrankungen mitgeschädigt, auch wenn die Erkrankungen selber vielleicht nicht primär das Aufmerksamkeitssystem betreffen. Wir haben eine Fülle von Wahrnehmungsstörungen, die auftreten, wenn Aufmerksamkeitsdefizite da sind. Und das habe ich zum einen eben mit dieser kleinen Werbeeinlage, aber auch, das kann man auch an vielen anderen Beispielen zeigen, auch in der Technik und Ergonomie spielt es natürlich eine große Rolle, zu verstehen, wie diese Aufmerksamkeitsprozesse funktionieren. Denken Sie daran, wenn Sie ein Flugzeugcockpit entwerfen oder ein neues Fahrzeug entwerfen, dann gibt es bestimmte Informationen, von denen Sie sicher gehen müssen, dass Sie den Fahrer oder den Piloten auch wirklich erreichen. Das heißt, Sie müssen wissen, was muss ich machen, damit diese Information durchkommt, auch wenn sie vielleicht nicht erwartet wird. Und andere Informationen, die nicht so eilig, nicht so dringend, nicht so entscheidend sind, die müssen auf eine Art und Weise präsentiert werden, die den Piloten dann vielleicht weniger ablenken und seine Informationskapazität nicht übermäßig belasten. Das wären Beispiele hier aus der Technik und Ergonomie, wo ein Verständnis von Aufmerksamkeit eine große Rolle im Alltag spielt. Was ich jetzt im letzten Teil machen möchte, ist Ihnen ein paar Beispiele dafür zu zeigen, wie sich solche Prozesse untersuchen lassen. Ich habe Ihnen jetzt Wahrnehmungsuntersuchungen gezeigt, die man mit humanen Probanden machen kann. Ich habe über Erkrankungen geredet. Wenn wir aber wirklich verstehen wollen, was im Gehirn an Filterprozessen abläuft, dann müssen wir uns die Nervenzellen viel detaillierter anschauen. Und ich mache das am Beispiel der Bewegungsverarbeitung, die für uns alle enorm wichtig ist. Nochmal ein kleiner Videoclip. Sie sehen hier einen Gibbon, wie er sich durch seine natürliche Umwelt bewegt. Auch wenn wir nicht so gut sind im Springen, können Sie sich vorstellen, dass die Fehlertoleranz eines solchen Systems nahe Null ist. Ja, also wenn ich Ihnen sage, der macht nur in einem von 1000 Sprüngen einen Fehler, dann klingt das toll, aber er würde nicht lange überleben. Die 1000 Sprünge hat er nach ein paar Tagen erledigt und stürzt aus 10 Meter Höhe ab. Das heißt, dieses Bewegungssystem, was wir haben, muss praktisch fehlerfrei und sehr schnell arbeiten. Denn wenn sich ein Ast bewegt, während der Affe auf diesen Ast zuspringt, muss er natürlich seinen Griff gleich korrigieren, um den Ast immer noch greifen zu können und nicht abzustürzen. Also verfügen wir über ein hochentwickeltes Bewegungsverarbeitungssystem. Und da muss man sich natürlich schon fragen, ob wir in der Lage sind, hier noch mit Aufmerksamkeit irgendetwas zu verändern. Lassen Sie mich ein bisschen darüber reden, wie so etwas im Gehirn verarbeitet werden kann. Nehmen wir eine Szene hier, da ist jetzt zwar keine Bewegung zu sehen, aber ich glaube, Sie sehen die Dynamik, Sie können sich vorstellen, worum es geht. Der Werfer hier der einen Mannschaft versucht, ein Tor zu werfen, das heißt, er muss jetzt sehr viel Informationen aus seiner Umwelt verarbeiten. Er muss zum Beispiel genau wissen, wie schnell der Torwart seinen Arm hebt, um berechnen zu können, ob er den Ball hier noch in diese Lücke kriegt. Er muss wissen, wie schnell dieser Spieler heranschwimmt, ob er ihm vielleicht ausweichen muss und stattdessen hier rüberwerfen muss. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche im visuellen Feld dieses Werfers, die für ihn von enormer Bedeutung sind. Es gibt umgekehrt aber auch andere Bereiche, die relativ unwichtig sind. Hier wäre ein wichtiger Bereich, hier wäre ein wichtiger Bereich, hier wäre ein unwichtiger Bereich. Es ist in dieser Situation für den Werfer nicht entscheidend, ob er genau sagen kann, ob sich da am Beckenrand irgendetwas bewegt oder nicht. Das heißt, idealerweise sollte das Nervensystem dieses Werfers in der Lage sein, die Information aus diesen Bereichen des Bildes bevorzugt zu verarbeiten, in dieser Situation. Sekunden später sieht es vielleicht schon anders aus. Wie kann das funktionieren? Unser Nervensystem ist so aufgebaut im visuellen System, dass wir über sogenannte rezeptive Felder verfügen. Sie können sich das ein bisschen vorstellen, als ob Sie mit dem U-Boot unterwegs sind. Sie fahren das Periskop hoch und durch das Periskop sehen Sie einen kleinen Ausschnitt aus der Umwelt Ihres U-Bootes. Das wäre sozusagen das rezeptive Feld einer Nervenzelle in Ihrer Großhirnrinde. Glücklicherweise verfügen wir über viele Nervenzellen und jede dieser Nervenzellen hat einen kleinen anderen Abschnitt oder Ausschnitt der Umwelt, die von dieser Nervenzelle verarbeitet wird. Diese Bereiche nennen wir rezeptive Felder und insofern gibt es Nervenzellen, die genau diesen Bereich hier verarbeiten, Nervenzellen, die diesen Bereich hier verarbeiten und so weiter. Das ganze Bild ist wie mit einem Kachelmuster abgedeckt durch diese rezeptiven Felder. Und diese rezeptiven Felder gehören an dem Beispiel, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, zu sogenannten richtungsselektiven Neuronen. Also Nervenzellen, die auf die Bewegungsrichtung reagieren, die durch dieses rezeptive Feld fährt. Da gibt es Zellen, die präferieren zum Beispiel Aufwärts- oder Abwärtsbewegung. Also hier wäre das schematisch dargestellt. Wenn Sie hier einen Blick hinrichten, dann haben Sie vielleicht eine Gruppe von Zellen, die hat hier ihr rezeptives Feld. Wenn Sie irgendetwas durch dieses rezeptive Feld hindurch bewegen, dann reagiert diese Zelle. Wenn Sie hier drüben etwas bewegen würden, würde diese Zelle nicht reagieren. Und diese Zellen sind die Grundlage für unsere Wahrnehmung von Bewegung. Wenn wir so etwas in einem physiologischen Versuch untersuchen, dann müssen wir kontrollierte Bewegungsreize erzeugen, die wir genau parametrisieren können. Hier wäre so ein Beispiel für solche Reize. Das sind sogenannte bewegte Zufallspunktmuster. Sie sehen hier zwei davon und Sie sehen auch schon schematisch einen Versuch. In diesem Versuch trainieren wir einem Rhesusaffen an, seine Blickrichtung konstant auf die Mitte eines Computerbildschirms zu richten. Wir präsentieren in diesem Beispiel zwei bewegte Reize im visuellen Feld dieses Tieres. Das sieht er genauso, wie Sie das sehen. Und wenn wir jetzt in der Lage sind, von einzelnen Nervenzellen aus der Großhirnrinde dieser Tiere Messungen zu machen, dann treffen wir vielleicht auf eine Nervenzelle, die ihr rezeptives Feld hier hat. Das heißt, diese Nervenzelle verarbeitet die Informationen von dem rechten Stimulus. Die ist sozusagen im Sinne ihres Periskopmenschens im U-Boot blind für den zweiten Reiz. Denn im Periskop taucht nur dieser eine Reiz auf. So, dieser Reiz wird jetzt von der Nervenzelle verarbeitet und daraus können Sie sich erschließen, ob in diesem Bereich dieses visuellen Feldes zum Beispiel eine Aufwärts-, eine Abwärtsbewegung oder eine Links- oder Rechtsbewegung existiert. Aber wie können wir das machen, solche Aktivitäten einzelner Nervenzellen zu messen? Ich habe Ihnen das hier mal mit einer schematischen Zeichnung versucht darzustellen. Was Sie hier sehen, es ist natürlich nur schematisch, aber die Größenverhältnisse sind korrekt, sind einzelne Nervenzellen, drei sind hier dargestellt, aus der Großhirnrinde. Die heißen Pyramidalzellen, weil sie so eine pyramidenförmige Zellkörperstruktur haben. Sie sehen hier eine sogenannte Mikroelektrode, also ein haarfeines Metalldrähtchen. Das ist wirklich haarfein, denn da drüben sehen Sie als Maßstab ein menschliches Haar im Durchmesser. Und das ist eigentlich nichts anderes, als wenn Sie zu Hause einen Spannungsprüfer in Ihre Steckdose stecken. Der Spannungsprüfer gibt Ihnen an, ob auf der jeweiligen Dose eine Spannung liegt. Und wenn sie sich verändern würde, würde Ihnen das der Spannungsprüfer auch noch mitteilen. Diese Nervenzellen kommunizieren mit elektrischen Impulsen. Die sind zwar winzig, aber können von diesen Mikroelektroden erfasst werden. Und wenn Sie die entsprechend verstärken, dann können Sie den Signalen einzelner Nervenzellen zuhören, während die Nervenzellen arbeiten. Das klingt unglaublich, funktioniert aber. Das geht sogar beim Menschen, wird aber nur in ganz großen Ausnahmefällen im Rahmen von neurochirurgischen Eingriffen gemacht. Das Entscheidende ist, dass das Tier von dieser Mikroelektrode nichts spürt. Das heißt, während dieser Messung kann das Tier ganz normal eine Aufgabe durchführen. Und wir können, während das Tier die Aufgabe durchführt, messen, wie die Nervenzellen auf die Reize, also auf die visuellen Stimuli reagieren, die auf einem Computerbildschirm präsentiert werden. Ich habe Ihnen das, um das ein bisschen zu erläutern, ich kann Sie ja schlecht alle als Gruppe in mein Labor führen, hier eine Aufnahme mitgebracht aus unserer Forschungsabteilung am Deutschen Primatenzentrum. Sie sehen hier einen Rhesusaffen, der in einer Trainingsphase ist. Das heißt, wir bringen dem Rhesusaffen eine Computeraufgabe bei. Salopp gesagt können wir davon ausgehen, dass der Affe ein Computerspiel spielt. Der sitzt nämlich vor einem Computerbildschirm und muss auf bestimmte Dinge, die auf dem Bildschirm passieren, durch Tastendruck reagieren. Nicht ganz so anspruchsvoll wie das, was Sie heute im Laden als Videospiel kaufen können, aber von der Grundidee sehr vergleichbar. Wenn die Tiere fertig trainiert sind, die Aufgabe also sehr gut können, sehr verlässlich diese Aufgabe durchführen, dann können wir die Messung machen, die ich Ihnen eben mit dem Schema, mit der Zeichnung dargestellt habe. Hier nochmal das Tier. Wir belohnen das Tier nicht mit Punkten, wie das bei einem menschlichen Computerspiel passieren würde, sondern mit Apfelsaft oder Tee, das über ein kleines Röhrchen hier zu dem Affen geführt wird. Und hier sehen Sie im Hintergrund einen Teil der Aufgabe, da blitzen so Quadrate auf. Und in diesem speziellen Fall muss der Affe reagieren, wenn das eine Quadrat mal anders aussieht als das andere. Und dann bekommt er immer die Belohnung, die Sie da mit diesem kleinen Piepston eben auch gehört haben. Und wie gesagt, wenn wir dann soweit sind, können wir mit den entsprechenden Mikroelektroden, den entsprechenden Verstärkungssystemen und viel Computer-Power sozusagen die Aktivität einzelner Nervenzellen erfassen. Hier sehen Sie, was dann auf dem Bildschirm vor dem Tier zum Beispiel passiert. Hier sehen Sie, wie solche sogenannten Aktionspotenziale, also die Nervensignale einer einzelnen Nervenzelle aussehen. Die werden elektronisch erfasst und können dann ausgewertet werden. Und wir können damit praktisch in das Gehirn des Tieres hineinhören. Wir können hören, was passiert an Kommunikation zwischen Nervenzellen, während die eine solche Aufgabe durchführen. Und um das ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich Ihnen einen Datensatz mitgebracht, also das Beispiel einer solchen elektrophysiologischen Aktivitätserfassung. Ich muss Ihnen nur kurz erklären, was Sie da gleich sehen, denn wenn das losgeht, dann passiert gleich sehr viel auf dem Bildschirm. Sie sehen nachher auf der linken Seite das, was das Tier sieht, also zwei bewegte Reize, genauso wie ich Ihnen das eben in dem kleinen Beispiel gezeigt habe, mit verschiedenen Bewegungen. Der rechte Reiz liegt im rezeptiven Feld der Zelle, die in dem Moment abgeleitet wird. Und oberhalb dieser beiden Reize sehen Sie so ein Streifenmuster, was da immer wieder erscheint. Dieses Streifenmuster ist eine bildliche Darstellung der elektrischen Aktivität dieser Nervenzelle. Jeder Strich ist sozusagen ein elektrischer Puls. Und ich habe das für Sie hörbar gemacht. Das heißt, Sie hören am Knattern der Nervenzelle, wie aktiv die Nervenzelle auf einen Reiz reagiert. So, jetzt werden wir das mal gucken, ob wir das auch hier mit all der Technik auf dem Podium hinbekommen. So. Jetzt hören Sie schon das Knattern der Nervenzelle. Die Nervenzelle hat hier ihr rezeptives Feld. Sie sehen verschiedene Bewegungsrichtungen im rezeptiven Feld dieser Nervenzelle. Sie sehen und hören die Aktionspotenziale, also die elektrischen Impulse der Nervenzelle. Und diese Zahl sagt Ihnen immer, wie viele Pulse die Zelle auf den jeweiligen Reiz ausgestoßen hat. Und was Sie hier sehen, ist die Aktivität der Zelle als Funktion der Richtung. Sie sehen also, und das werden Sie auch hören, dass manche Richtungen eine viel stärkere Aktivierung, hier zum Beispiel die Linksbewegung, ist eine besonders starke Aktivierung, weil das die sogenannte Vorzugsrichtung dieser Zelle ist. Das heißt, diese Zelle signalisiert dem Tier, im Moment gibt es eine Linksbewegung im rezeptiven Feld. Und dann können Sie, was man eine Tuning-Kurve nennt, hier so eine Berechnung durchführen und feststellen, für bestimmte Richtungen, wir nennen die hier 180 Grad, ist die Zelle besonders aktiv. Für andere Richtungen, wie zum Beispiel die Rechtsbewegung, antwortet die Zelle kaum. Sie müssen sich die Zelle also quasi als einen Filter vorstellen. Sie geben eine Bewegungsrichtung in diesen Filter rein und bekommen eine Aktivität, also eine Anzahl von Nervenimpulsen wieder raus. Und das ist ihre interne Repräsentation der Bewegungsrichtung. Damit leisten wir Wahrnehmung. Damit sind wir in der Lage, wahrzunehmen, was in unserer physikalischen Umwelt passiert. Und der Grund, warum ich Ihnen dieses Beispiel mitgebracht habe, der kommt jetzt erst in der zweiten Hälfte. Sie sehen nämlich hier diesen roten Kreis, der links um den Reiz ist. Dieser rote Kreis signalisiert Ihnen, worauf das Tier gerade achtet. Das Tier ist nämlich darauf trainiert, einen dieser beiden Reize zu beachten. Und im Moment, während dieser Messung, achtet das Tier auf den linken Reiz. Das heißt, die Zelle reagiert auf einen Reiz, der für das Tier unwichtig ist. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt umschalten, hoffentlich klappt das, auf die Situation, wenn das Tier den Reiz im rezeptiven Feld für beachtenswert hält. Und jetzt bekommen Sie die rote Kurve und Sie hören das auch schon an der Aktivität der Nervenzelle. Die Aktivität der Nervenzelle nimmt enorm zu, in diesem Fall etwa verdoppelt bis verdreifacht in ihrer Aktivität. Sie hat immer noch ihre Präferenz für bestimmte Richtungen, aber sozusagen die Stärke der Antwort ist erheblich angestiegen. Das heißt, diese Nervenzelle leistet zwei Sachen. Ich werde mal eine kurze Pause hier machen. Diese Nervenzelle leistet zwei Dinge. Sie ist in der Lage, Ihnen zu signalisieren, welche Bewegungsrichtung im rezeptiven Feld in Ihrer physikalischen Umwelt präsent ist. Und sie liefert Ihnen diese Information besonders stark, wenn der Reiz, der das auslöst, für Sie von Bedeutung ist, weil das Tier in diesem Falle den rechten Reiz beachtet. Während wenn der Reiz nicht beachtet ist, wird er zwar verarbeitet, aber auf einer viel geringeren Stufe und mit viel geringerer Energie und viel geringerer sensorischer Stärke, als das der Fall ist, wenn Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist. Das heißt, was wir hier sehen, ist sozusagen das Nervenkorrelat oder der Abgleich dessen, was wir erleben, als ich achte auf etwas und es ist mir sehr präsent und ich achte auf etwas nicht und ich bemerke es kaum. Dieser Unterschied wird durch solche Nervenzellen erzeugt, die genau unterscheiden können, ob es sich um einen beachteten oder unbeachteten Reiz handelt. So, jetzt wechsle ich hier wieder zurück zur Präsentation. Wenn ich das versuche zusammenzufassen, was ich Ihnen jetzt nahebringen wollte, dann können wir das vielleicht folgendermaßen zusammenfassen. die Aufmerksamkeit spielt eine enorme Rolle in der Informationsverarbeitung. Es nimmt nämlich die Wirkung, verstärkt nämlich die Wirkung visueller Reize auf die Nervenzellen, wenn die Reize, die die Reaktion auslösen, beachtet gewesen sind. Das muss natürlich verstärkt, nicht vertärkt heißen, aber ich glaube, Sie verzeihen mir meinen Tippfehler hier. Das heißt, bei den Nervenzellen, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, handelt es sich nicht um rein sensorische Nervenzellen, sondern um Nervenzellen, die, was wir eine kognitive Aufgabe leisten können, nämlich eine Verknüpfung von physikalischer Information aus der Umwelt mit ihrer internen Information darüber, was ihnen in diesem jeweiligen Moment gerade wichtig ist oder was für den Organismus wichtig ist. Und dadurch, dass wir in der Lage sind, solche Filterprozesse durchzuführen, also unbeachtete Reize kaum zu verarbeiten, sind wir in der Lage, die Verarbeitungskapazitäten, die wir haben, auf das zu konzentrieren, was in der jeweiligen Situation entscheidend ist und damit optimal mit den wichtigen Informationen umgehen können. Die Konsequenzen von solchen Mechanismen sind, dass wir zwar eine sensorische Wahrnehmung haben, die auf hochleistungsfähigen Sinnessystemen beruhen. Denken Sie nur an die 120 Millionen Fotorezeptoren in unseren Augen. Aber dass wir etwas Zusätzliches brauchen, um mit dieser Hochleistungsfähigkeit umzugehen, nämlich ein entsprechend hochentwickeltes Filter- und Bewertungssystem, was uns nur die Informationen durchlässt, die für uns von entscheidender Bedeutung in der jeweiligen Situation sind. Das heißt, wir verändern unsere interne Repräsentation. Sie ist kein Abbild mehr, sondern sie ist sozusagen ein Konstrukt. Und in diesem Konstrukt sind vor allem wichtige Aspekte unserer Umwelt repräsentiert und unwichtige fallen in Anführungsstrichen unter den Teppich. Wenn wir nicht in der Lage sind, dieses System optimal einzusetzen, zum Beispiel durch Schädigung des entsprechenden Nervensystems, dann haben wir größte Schwierigkeiten, der Ablenkung auszuweichen, die von all diesen unwichtigen Reizen ausgeht, die in einem normalen Umfeld uns dominieren würden. Ich habe Ihnen versucht, einen Überblick über den Stand der Forschung zu geben, so gut das in einer Dreiviertelstunde möglich ist. Aber ich hoffe, es ist trotzdem klar geworden, dass wir in dem Bereich so komplexer kognitiver Leistungen wie dem Aufmerksamkeitssystem natürlich nur am Anfang stehen und viele große, auch entscheidende Fragen noch völlig offen sind. Und was ich Ihnen auch hoffentlich durch die Zusammenstellung der Themen nahebringen konnte, ist es, dass es nur fächerübergreifende Ansätze wirklich in der Lage sind, uns weiterzubringen. Also von psychologischen Tests über elektrophysiologische Untersuchungen, über medizinische Studien. Nur so wird es uns gelingen, hier ein umfassendes Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen zu gewinnen. Wenn uns das aber gelingt, dann denke ich, haben wir beste Chancen, hier ganz grundsätzliche Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie unser Nervensystem funktioniert. Und das hat natürlich nicht nur für Biologie, Medizin und Psychologie eine Bedeutung, sondern durchaus auch zum Beispiel für die Philosophie. Die Frage nämlich, was können wir erkennen, wie erzeugen wir interne Konstrukte, ist ein altes Thema in der Philosophie, zu dem vielleicht die Neurowissenschaften auch den einen oder anderen Beitrag leisten können. Und wie ich Ihnen versprochen hatte, wollte ich ganz zum Schluss nochmal zu René Magritte zurückkehren, nämlich zu einem anderen Bild, was, wenn Sie mir zustimmen, genau das widerspiegelt, was den Unterschied zwischen dem ersten Bild und diesem Bild ist. Nämlich der Maler ist natürlich nicht nur jemand, der ein Abbild seiner Umwelt erzeugt, sondern seine Umwelt interpretiert. Und deswegen, das ist hier ein Selbstbildnis, bei der Betrachtung eines Eis schon an den Vogel denkt und den Vogel malt. Genau wie unsere interne Repräsentation viel darüber enthält, was wir erwarten, was uns in dem Moment wichtig ist und keineswegs darauf beschränkt sind, immer nur das zu sehen, was sozusagen physikalisch in unserer Umwelt vorhanden ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten Stefan Treue vom Deutschen Primatenzentrum. Im Rahmen der Ringvorlesung zum 275. Jubiläum der Universität Göttingen sprach er über visuelle Aufmerksamkeit und wie sie unsere Wahrnehmung steuert.